Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Heute mit Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. Im Juni 1994 wurde in Deutschland ein Paragraph aus dem Strafgesetzbuch gestrichen, Nummer 175. Ein Paragraph, der viele Jahrzehnte homosexuelle Männer kriminalisierte. Und wie gesagt, 1994, so ganz lange ist es noch nicht her, dass dieser Paragraph gestrichen wurde. Ziemlich genau 30 Jahre. Und die Streichung damals, die erfolgte auch gegen den Widerstand der römisch-katholischen Kirche. Und auch wenn sich in den vergangenen drei Jahrzehnten vieles geändert hat, das Thema Homosexualität ist auch im Jahr 2024 in der katholischen Kirche offenbar immer noch ein heikles. Darum geht es heute in dieser Sendung, in der wir auch über ein Thema reden, das lange Zeit in Deutschland ebenfalls tabuisiert war, nämlich Trauer um totgeborene Kinder, sogenannte Sternenkinder. In Papst Franziskus wurden bei seinem Amtsantritt 2013 viele Hoffnungen gesetzt. Nicht zuletzt, was den Umgang der römisch-katholischen Kirche mit dem Thema Homosexualität angeht. Und tatsächlich ist da ja manches in Bewegung gekommen. Nicht zuletzt im vergangenen Dezember, als der Papst mit der Erklärung Fiducia Supplicans die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare durch Geistliche erstmals offiziell erlaubt hat. Aber gerade dieser Papst hat ja auch erst vor kurzem mit einer Aussage über homosexuelle Priesteranwärter, die man als homophob verstehen muss, für große Irritation gesorgt. Und auch sonst gilt, der Umgang der Kirche mit dem Thema ist und bleibt problematisch. Mein Kollege Christopher Weingart hat mit einem homosexuellen ehemaligen Priesteranwärter gesprochen und sich seine Geschichte erzählen lassen.
Die römisch-katholische Kirche hat ein Problem. Immer wieder steht sie wegen erzkonservativer Äußerungen und ihrer rigiden Sexualmoral in der Kritik. Bei vielen gilt die katholische Kirche als rückwärtsgewandt. Erst kürzlich wurde beispielsweise über homophobe Äußerungen von Papst Franziskus in der Tagesschau berichtet.
Mehrere italienische Medien hatten berichtet, dass sich Franziskus gegen die Aufnahme von homosexuellen Männern als Priesteramtskandidaten ausgesprochen und dabei das italienische Wort für Schwuchtelei verwendet habe. So soll er wörtlich gesagt haben, dass es dort ohnehin zu viel Schwuchtelei gebe.
Der Vatikan ließ zwar verlautbaren, dass Franziskus sich für die Äußerungen entschuldige und niemanden homophob beleidigen wolle. Den Grundtenor seiner Aussagen, dass schwule Männer im Priesterseminar unerwünscht seien, korrigierte er jedoch nicht. Damit wirft Franziskus erneut Fragen auf. Welchen Platz haben Homosexuelle in der katholischen Kirche und insbesondere im Klerus?
Plan A war eigentlich immer, dass ich katholischer Priester werden wollte. Und ich war ja begeisterter, passionierter Ministrant. Und das war halt meine Welt. Kirche war für mich ja Schutzraum.
Priester zu werden, war Henry Frömmichens Wunsch von Kindesbeinen an. Die Pfarrer seiner Heimatgemeinde hätten ihn geprägt, sagt er, seien seine Vorbilder gewesen. Als er älter wird, merkt er allerdings, dass es ein Problem geben könnte. Er wendet sich an seinen Heimatpfarrer.
Und ich hatte mein Coming Out wirklich innerhalb eines seelsorgerlichen Gespräches mit ihm. Und dann war eben auch das Thema, ja, kann ich denn überhaupt Priester werden, weil homosexuelle Menschen dürfen doch kein Pfarrer werden. Und er hat mir damals bloß gesagt, ach Henry, mach dir da erstmal gar keinen Kopf, es gibt so viele schwule Pfarrer.
2005 hatte Papst Benedikt XVI. Festgelegt, dass Männer mit tiefsitzender homosexueller Neigung ungeeignet seien, Priester zu werden, da sie keine gesunde Beziehung zu Männern und Frauen aufbauen könnten. Frömmichen ließ sich davon nicht abhalten. 2021 zog er aus seiner schwäbischen Heimat nach München, um das Priesterseminar zu besuchen.
Wenn man schon gesagt bekommt, ja, da musst du aufpassen, wie du dich verhältst, beziehungsweise was du sagst, dann wird man automatisch vorsichtig und kontrolliert wirklich jeden Schritt und jeden Tritt, den man macht. Man ist auf einer Hab-Acht-Stellung die ganze Zeit. Und dann wird's zum Thema für einen, obwohl man das eigentlich vielleicht gar nicht will.
3 Monate lang bleibt Frömmichen im Priesterseminar, bis er ein Selfie mit einem Teilnehmer der schwulen Dating-Show Prince Charming auf Instagram teilt. Dann wird er ins Büro des Regens, also des Vorstehers des Priesterseminars, gerufen.
Er hat mir eröffnet, mein Weg ist hier zu Ende, ich muss raus, weil ich eben auch mit diesem Selfie eben Homosexualität als Lebensform propagieren würde und mich mit homosexuellen Menschen solidarisieren würde, sei ich eben als Priesterseminarist nicht mehr tragbar.
Der Regens des Münchner Priesterseminars will sich auf Anfrage des Deutschlandfunks nicht zu Personalangelegenheiten äußern. Fest steht, Frömmichen wird aus dem Priesterseminar geworfen. Mit einem Mal steht er ohne Wohnung und ohne Job auf der Straße. Der Weg zurück ins Leben habe viel Kraft gekostet, erzählt er. Dennoch würde er das Selfie wieder veröffentlichen.
Nein, ich bereue es überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, nein. Und ich würde es wirklich wieder tun.
Wolfgang Rothe arbeitet seit 13 Jahren als Pfarrer im Pfarrverband Perlach in München. Er kritisiert die Haltung der katholischen Kirche in Sexualfragen scharf.
Das gesamte Thema Sexualität müssen homosexuelle Menschen im kirchlichen Kontext ausblenden. All das, was ihr Leben, ihre Sexualität, ihre Partnerschaft, ihre familiären Beziehungen ausmacht, all das hat keinen Platz im Lehrgefüge der katholischen Kirche und damit zunächst eben auch einmal keinen Platz im Leben der katholischen Kirche.
Rothe ist einer der wenigen offen schwulen Geistlichen in der katholischen Kirche. Daran, dass so wenige Kleriker zu ihrer Sexualität stehen, hätten auch Initiativen in der jüngeren Vergangenheit, wie Out in Church, wenig ändern können.
Die Zahl der Priester, die sich daran beteiligt haben, ist äußerst gering. Und weltweit ist die Zahl so klein, dass man sie praktisch gar nicht wahrnehmen kann.
Dabei seien besonders im Klerus viele Menschen homosexuell. Besonders in früheren Zeiten sei das Priesterseminar ein beliebter Ausweg für Homosexuelle gewesen, um keine Ehe eingehen zu müssen.
Ich habe selbst 3 Jahre in Rom studiert. Ich würde, ohne dass jetzt eine repräsentative Untersuchung dem zugrunde liegt, mindestens von der Hälfte des katholischen Klerus ausgehen, der homosexuell veranlagt ist.
Diese Zahlen lassen sich nicht belegen. Klar ist aber dennoch, es gibt schwule Geistliche. Trotzdem oder laut Rothe gerade deswegen sei die Homophobie innerhalb der Kirche weit verbreitet. Homosexualität gelte als Makel und wer sich mit queeren Themen beschäftigt, als verdächtig.
Das wiederum ist ein ganz wichtiger Faktor des kirchlichen Machtsystems. Denn dadurch, dass ein doch sehr erheblicher Teil des katholischen Klerus etwas von sich verheimlichen muss und sehr darauf bedacht ist, die Aufmerksamkeit der Vorgesetzten nicht in negativer Weise auf sich zu lenken, sind gerade solche Personen sehr gehorsam, sehr gefügig, sehr anpassungsfähig. Und ich bin davon überzeugt, dass das auch ein wichtiger Grund ist, warum gerade in der katholischen Kirche in diesem Bereich in keiner Weise Änderungen bislang vorgenommen wurden und Änderungen auch nicht in Sicht sind.
Ein Leben als schwuler Mann im Klerus sei also sehr schwierig. Auch von Schritten wie der Ende 2023 erteilten Erlaubnis, homosexuelle Paare zu segnen, versprechen sich Frömmichen und Rothe keinen tiefgreifenden Sinneswandel.
Auf der einen Seite bin ich tatsächlich von Kopf bis Fuß katholisch. Ich bin von klein auf in der katholischen Kirche groß geworden. Ich liebe die katholische Kirche, ich liebe meine Arbeit in der katholischen Kirche. Auf der anderen Seite spüre ich aber sehr deutlich, dass die Luft in der katholischen Kirche auch zunehmend dünn wird. Mitunter habe ich den Eindruck, dass sich die Kirche bestimmter Themen, ich benutze das folgende Wort sehr bewusst, bemächtigt, um diese Themen unter Kontrolle zu halten. Trotz mancher Schritte in die richtige Richtung stelle ich fest, dass viele dieser Schritte auch nicht wirklich ehrlich sind.
Rothe kämpft weiterhin als Teil der katholischen Kirche gegen die Homophobie in der Institution. Henry Frömmichen hat diesen Kampf aufgegeben.
Zum einen habe ich meine Geschichte. Ja, okay, ich wurde absolviert, ich wurde fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel, kann jetzt nicht Priester werden, okay, ich persönlich kann damit leben. Aber dann einfach zu sehen, wie immer weiter Menschen von der Kirche verletzt werden, wenn Menschen Missbrauch erfahren, körperlichen Missbrauch, seelischen Missbrauch, geistigen Missbrauch. Da habe ich gesagt, nee.
Für ihn habe die katholische Kirche zu viel Glaubwürdigkeit eingebüßt. 2022 tritt er nach Veröffentlichung des Missbrauchsgutachtens des Bistums Freising aus der katholischen Kirche aus.
Als ich dann diese Erklärung vor mir hatte und da bitte unterschreibe, es war wirklich die zittrigste Unterschrift, die ich in meinem ganzen Leben geleistet habe. Ich hab meine eigene Unterschrift erstmal vergessen. Und dann habe ich halt irgendwas hinkritzelt, hat dann schon irgendwie so ausgesehen wie meine Unterschrift, aber ich habe gedacht, oh Gottes Willen.
Seine Hoffnung auf eine Veränderung in der Kirche ist seitdem geschwunden. Seinen Glauben hat er allerdings auch trotz seines Austritts aus der katholischen Kirche bewahrt. Heute arbeitet Frömmichen bei einem Münchner Bestattungsunternehmen. Anderen jungen Schwulen würde er dennoch nicht kategorisch vom Priesterseminar abraten.
Also ich würde sagen, wenn es dein Herzenswunsch ist, Priester zu werden, dann geh diesen Weg, geh ihn wachsam, geh ihn offen, verstell dich nicht. Es hat eh keinen Wert, weil früher oder später kommt es eh raus. Und schau, ob du das selber aushältst, diesen Spagat, dieses Spannungsverhältnis, wenn du fein damit bist. Dann ist es vollkommen in Ordnung. Aber sobald du merkst, du wirst krank dran, du wirst traurig, du wirst unglücklich, dann hör auf.
Ein homosexueller ehemaliger Priesteranwärter erzählt, warum er in dieser Kirche kein Priester mehr werden kann und will. Und erzählt hat er diese Geschichte meinem Kollegen Christopher Weingart. Die Trauer, die wir erleben, wenn wir einen Menschen verlieren, das ist nicht nur eine unangenehme Begleiterscheinung, sondern ein wichtiger Prozess, mit Verlust und Schmerz umzugehen. Und so gesehen ein zentraler Teil dessen, was Menschsein eigentlich ausmacht. Das darf man nicht vergessen, wenn es darum geht, wie Menschen, vor allem Mütter, mit dem Verlust eines Kindes im Mutterleib umgehen. Denn lange Zeit war die Trauer nach einer Fehl- oder einer Totgeburt tabuisiert, weil für Trauer in einer solchen Situation, da sahen die wenigsten einen Anlass für. Inzwischen ist der Umgang damit offener geworden und Trauerbegleitung wird inzwischen selbstverständlich in Krankenhäusern angeboten, genauso wie es auch eigens dafür eingerichtete Orte gibt, etwa Gräberfelder. In Lübeck hat meine Kollegin Astrid Wulff ein solches Gräberfeld besucht.
Auf dem St. Lorenz-Friedhof in der Nähe des Lübecker Hauptbahnhofs ist ein Grabfeld besonders auffällig geschmückt. Mit Plüschtieren, bunten Windrädern und Engelsfiguren. Jasmin Marek zeigt auf einen bemalten Stein.
Das ist der Stein mit dem Bären und den Luftballons. Den hat meine Schwiegermutter malen lassen von einer Bekannten. Und ich habe den Engel, auf dem steht, hab dich lieb. Hier ist mein Sternkind begraben, mein zweiter Sohn. Und es ist natürlich dann schon ein Ort, um ihm nahe zu sein und bei ihm zu sein.
Hier an dieser Grabstelle werden Kinder bestattet, die im Mutterleib gestorben sind und dabei weniger als 500 Gramm gewogen haben. Etwa im 6. Schwangerschaftsmonat wird dieses Gewicht erreicht. Fehlgeburten passieren oft. Laut Schätzungen des Berufsverbands der Frauenärzte erlebt etwa jede dritte Frau mindestens eine in ihrem Leben. Wie auch Jasmin Marek, die im September 2021 im 4. Monat schwanger war.
Ich wusste schon auf dem Weg ins Krankenhaus, dass das kein gutes Ende nehmen wird, weil mir ist zu Hause die Fruchtblase geplatzt. Und naja, man liegt da im Krankenhaus, ist irgendwie nicht vorbereitet auf die Situation und hat sich damit im Vorwege ja auch nie auseinandergesetzt.
Die Ärztinnen und Ärzte und eine Seelsorgerin an der Lübecker Uniklinik haben Jasmin Marek nach ihrer Fehlgeburt erklärt, dass sie ihr Sternkind auf dem Friedhof St. Lorenz bestatten lassen kann. In der Lübecker Uniklinik werden Fehlgeburten betroffener Frauen, die sich für eine Bestattung entscheiden, 3 Monate lang verwahrt. Dann werden sie vom Bestatter abgeholt und verbrannt und bestattet. Für das kostenlose Angebot kooperieren Uniklinik, Bestattungsunternehmen und der Kirchenkreis miteinander. 4-mal im Jahr wird die Asche von Sternkindern im Rahmen einer besonderen Trauerfeier in einer gemeinsamen Urne beerdigt. Für Jasmin Marek war der Gottesdienst und die Andacht der Pastorin wichtig, um Abschied nehmen zu können.
Sie konnte jeden, also zumindest mich, auf jeden Fall damit abholen, obwohl ich jetzt nicht gläubig bin. Ich konnte mich aber in ihren Worten wiederfinden und konnte dadurch auch wirklich Trost finden. Und dann sind wir dann gemeinsam hier zu dem Sammelgrab gegangen und haben unsere Kinder beerdigt.
Was ihr half, die Zeit durchzustehen, dass sie für ihren damals 2,5-jährigen Sohn da sein musste und die Unterstützung ihres Mannes und der Familie. Wichtig waren auch die Gespräche in der Trauergruppe für Eltern, die wie sie in der Schwangerschaft oder bei der Geburt ihr Kind verloren hatten.
Das hat mir in meiner Trauer, ich glaube, am allermeisten wirklich geholfen, dass es Eltern gab, die einfach dasselbe durchgemacht haben wie ich. Jeden Schmerz, jeden Frust, jede Wut.
Kinder, die bei der Geburt mehr als 500 Gramm wiegen, gelten aus medizinischer Sicht nicht als Fehlgeburten, sondern als Totgeburten. Sie müssen in Schleswig-Holstein in einem eigenen Grab oder einer eigenen Urne beigesetzt werden. Die kleineren, nicht bestattungspflichtigen Fehlgeburten werden an Gedenkorten wie diesen hier begraben. Ab welchem Gewicht im Mutterleib gestorbene Kinder bestattet werden müssen, ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich geregelt. Meist liegt es bei 500 oder 1000 Gramm. In manchen Ländern gibt es dazu eine Pflicht, Eltern über die Möglichkeiten, ihre Sternkinder bestatten zu lassen, zu informieren, in anderen nicht. Auch an anderen Kliniken und Krankenhäusern sind würdevolle Bestattungen von Fehlgeburten üblich, indem regelmäßig die Asche in Sammelurnen anonym beigesetzt wird. Viele Kliniken bieten auch regelmäßig Trauerfeiern für Eltern von Sternenkindern an. Pastorin Mareike Hansen von der Lübecker Laurentius-Gemeinde, wo auch Jasmin Mareks Kind bestattet wurde, ist froh, dass es Trauerorte schon für die ganz früh im Mutterleib gestorbenen Kinder gibt.
Und dieser Ort hat so viel Kraft, weil er weiter davon erzählt, dass es diese Allerkleinsten gab und dass auch immer noch ein Gedenken stattfinden kann. Eben auch nach 20 Jahren darf man hier auch noch sitzen und in Ruhe sich besinnen und traurig sein.
Die Pastorin und Seelsorgerin für trauernde Eltern hat den Eindruck, dass die Themen Früh- und Totgeburt weniger tabuisiert sind als früher, als Frauen noch viel mehr mit sich selbst hatten ausmachen müssen.
Weil die Gesellschaft überhaupt nicht dazu bereit war, das als einen Trauerfall anzuerkennen. Und dass heute das Gott sei Dank mehr ins Bewusstsein rutscht, was das auch mit einer Frau macht. Also der körperliche und seelische Schmerz, der bei dir so einem Schicksalsschlag irgendwie mit eine Rolle spielt. Ich glaube, das ist mehr ans Bewusstsein gekommen. Und deswegen, glaube ich, solche Orte zeigen das einfach, dass es auch eine Würdigung erfährt.
Die Pastorin und Trauerseelsorgerin Mareike Hansen erlebt in ihrer Arbeit oft, dass Mütter manchmal erst nach einem Jahr nach einer Fehl- oder Totgeburt zu ihr kommen und reden wollen.
Weil sie sagen, jetzt ist es irgendwie, falle ich gerade ins Bodenlose. Am Anfang sind noch alle da und kümmern sich und sind voller Mitgefühl. Aber irgendwann ist ein ganz starker Druck und eine Erwartungshaltung vom Umfeld, auch von den eigenen Eltern, so jetzt reiß dich mal zusammen und jetzt wird es langsam nochmal wieder gut.
Dabei gehe es eben auch anders, sich Zeit für die Trauer zu nehmen, auch wenn das ungeborene Kind nur wenige Monate oder gar Wochen wachsen konnte. Und den Verlust in die Familie zu integrieren. Wie das gehen kann, beobachtet Jasmin Marek hier auf dem Friedhof immer wieder.
Sieht man ja auch anhand der Grabstätte selber, dass da ja auch viele Kuscheltiere, Autos, selbstgemalte Bilder, also auch von Geschwisterkindern, Windmühlen. Also ich sehe hier auch öfter wirklich Familien mit ihren Kindern, die dann auch hier nochmal ihrem Kind nahe sind und auch mit Geschwisterkindern. Und tatsächlich ist das für sie natürlich auch ein schöner Ort und es gehört ja auch dazu. Es sind ja ihre Geschwister.
Jasmin Marek ist etwa alle 2 Monate hier am Grabfeld für totgeborene Kinder. Immer dann, wenn sie die Trauergruppe besucht, die ihr nach wie vor hilft, den Verlust zu verarbeiten. Die vielen Blumen, Figuren und Abschiedsgrüße erinnern sie daran, dass sie mit ihrem Schicksal nicht alleine ist. Das gibt ihr Trost, einerseits.
Es ist grausam zugleich, weil man dann halt denkt, wie viele Eltern müssen dasselbe Leid durchleben, was man selber durchlebt hat. Aber es ist halt irgendwie schön zu wissen, dass die Kinder nicht alleine sind. Dass mein Kind sozusagen nicht alleine hier ist, sondern mit anderen Kindern.
Würdige Bestattungen für totgeborene Kinder, sogenannte Sternenkinder und damit auch Möglichkeit, Trauer zuzulassen. Astrid Wulff hat darüber gesprochen, unter anderem mit einer betroffenen Mutter. Zum Ende der Sendung blicken wir nach Marokko. Vor etwas mehr als 20 Jahren reformierte der marokkanische König Mohammed VI. Das Familienrecht, die Modawana, die sich an der malikitischen Rechtsschule orientiert, also der Rechtsschule, die auf den Lehren des sunnitischen Gelehrten Malik ibn Anas beruht. Die Reform, die galt damals als großer Schritt in Sachen Gleichberechtigung von Mann und Frau. Und der König, der die Reform veranlasst hatte, der galt damals vielen als modern und liberal. Aber die Praxis in den vergangenen beiden Jahrzehnten hat gezeigt, von einem modernen Familienrecht ist der marokkanische Alltag immer noch weit entfernt. Weil zum Beispiel in der Morawana unter bestimmten Voraussetzungen Polygamie weiterhin legal ist und weil im Zivil- und Strafrecht weiterhin Frauen benachteiligt werden. Eigentlich soll die Morawana nun erneut reformiert werden, aber dagegen gibt es starken Widerstand, etwa von der größten islamistischen Partei. Hinzu kommt, Frauenrechtlerinnen, die für mehr Gleichberechtigung eintreten, beklagen, dass sie zunehmend in sozialen Netzwerken bedroht werden. Dunya Sadaki hat darüber unter anderem mit einer marokkanischen Journalistin gesprochen.
Farah Elbaz schüttelt immer noch verärgert den Kopf, wenn sie an den Shitstorm im Internet denkt. Elbaz ist Journalistin bei Med Radio, einem privaten Radiosender, der im Netz eine Videotalkshow betreibt, die Elbaz moderiert. Nach einem Interview wurde sie online angegriffen.
Leute haben mich in YouTube-Videos und bei Facebook verlinkt. In einem kurzen Video sagte er über mich: Du bist unanständig gekleidet, deine Brust ist sichtbar. Hast du keine Eltern? Ich war geschockt. Leute haben mir Nachrichten geschickt und gesagt, das sei eine Lektion für mich. Ich hätte keine Scham. Andere sagten, ich greife den Islam an und sei eine Ungläubige.
In dem Video, um das es geht, trägt Elbaz ein schwarzes T-Shirt, darüber einen langen beigen Blazer und eine lange schwarze Hose. Im Gespräch mit einem Gast, einem Musiker, spricht die Journalistin einen Disput zwischen dem Gast und einem erzkonservativen Prediger an, der den Musiker für seine Art zu singen kritisiert. Der Prediger richtet sich nach Ausstrahlung der Show an Elbaz. Es folgt ein Shitstorm im Internet, vor allem angeführt von Konservativen und Islamisten. Farah Elbaz macht das irgendwann Angst. Sie zieht vor Gericht wegen Diffamierung.
Irgendwann war ich so weit, dass ich dachte, es könnte mir etwas Schlimmes passieren, wenn ich rausgehe, wo Leute mich erkennen. Und ich habe mir gesagt, wenn ich jetzt schweige, wird dieser Mann auch andere diffamieren. Deshalb habe ich mir gesagt, ich muss das jetzt angehen, um so etwas aufzuhalten und damit es anderen auch eine Lehre sein kann.
Farah Elbaz gewinnt vor Gericht. Der Angeklagte wird wegen Diffamierung zu einer Bewährungsstrafe und Geldbuße verurteilt. Für Elbaz ein Sieg. Auch für andere betroffene Marokkanerinnen, sagt sie. Seit Ende März schlagen nämlich vor allem viele Frauen Alarm, die zu gesellschaftlichen Themen im Land öffentlich ihre Stimme erheben. Im Netz kursieren Listen mit 22 Namen von Aktivistinnen. Sie würden massiv bedroht, erzählt eine von ihnen, die Aktivistin Zineb Feziki.
Ich bekomme sehr konkrete Morddrohungen. Am Anfang habe ich mir gesagt, ich erhalte Drohungen ja regelmäßig, bis ich erfahren habe, dass auch andere Feministinnen dieselben Drohungen von denselben Leuten erhalten haben. Was dieses Mal anders ist, ist, dass diese Feministinnen an ihrem Arbeitsort oder über ihre Kinder Drohungen erhalten. Das sind verstörend konkrete Morddrohungen. Das hat natürlich viele auf dieser Liste in Panik versetzt.
Der Hintergrund der Hasswelle? Seit Monaten wird in Marokko über die Reform des Familiengesetzes diskutiert. Die neuen Gesetzestexte sollen Frauen mehr Gleichberechtigung geben. Die Reform ist eine königliche Anordnung für die Regierung. Auch Anwältin Rizlan Memouni gehört zu den Frauen, gegen die sich der Hass richtet. Sie hat einen Verein gegründet, der die Gleichberechtigung von Müttern und Vätern fordert. Sie glaubt, mit den Drohungen versuchten die Täter, weibliche Stimmen, die in Marokko öffentlich immer wieder zu Wort kommen, mundtot zu machen.
Was wichtig ist zu betonen, uns damit zum Schweigen zu bringen, wird nicht gelingen. Aufgeben ist keine Option. Die meisten auf der Liste sind bestimmter denn je. Es gibt eine große Schwesternschaft. Damit haben die Autoren dieser Drohungen wohl nicht gerechnet. Wir hoffen, dass das ein Vorbild für andere sein kann, von denen wir wissen, dass sie ignoriert werden, die vielleicht auch nicht die Mittel oder das Wissen haben, um Gerechtigkeit einzufordern. Wir denken an sie und für sie gehen wir bis zum Äußersten.
Rizlan Memouni und andere betroffene Frauen haben in Marokko Anzeige erstattet. Die größte Herausforderung ist jetzt für die marokkanische Justiz, herauszufinden, wer konkret hinter den anonymen Drohungen steckt.
Der Kampf um mehr Rechte für Frauen in Marokko, das war ein Beitrag von Dunya Sadaki. Und das war Tag für Tag für heute. Luisa Mayer hatte die Redaktion. Hier kommen jetzt erstmal die Nachrichten und dann im Anschluss die Agenda. Und das Thema bei meiner Kollegin Brigitte Baetz: schwieriger Umgang, die Medien und die AfD. Und wenn Sie zu diesem Thema eine Meinung haben, Fragen haben, Anmerkungen haben, dann können Sie die loswerden unter der Hörernummer 00800 4464 4464 oder agenda@deutschlandfunk.de. Und für Tag war das Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.